Ich denke, dass es vor allem wichtig ist, für die Politik, die Gesellschaft und die Mehrheiten dafür zu gewinnen, dass sich wirklich etwas ändern muss. Wir kommen ja aus einer Phase doch sehr guter Wirtschaftsentwicklung in den nächsten 10 Jahren und eines relativ ruhigen Umfelds, trotz aller Erschütterungen. Und es geht jetzt wirklich darum, dass die wichtigen Änderungen beschleunigt werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holzki und ich freue mich, dass ich Sie heute in Vertretung von Sebastian Mattes herzlich begrüßen darf. Und zwar wie immer aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wir müssen uns viel mehr bewegen, als wir es bisher gewohnt sind. Das ist der Appell von Clemens Fußt, Chef des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Für unsere heutige Folge hat Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes mit ihm über das aktuelle Krisenmanagement der Bundesregierung gesprochen. Es geht um den Ukraine-Krieg, um eine drohende Euro-Krise und den Mangel an einer langfristigen Strategie dazu, was Deutschland zukünftig darstellen und sein will, geopolitisch und wirtschaftlich. Zusammen analysieren die beiden, wie reformfähig Deutschland eigentlich ist. Und was mir besonders gefällt, Fußt schlägt vor, Krisen mehr von hinten zu denken. Die Frage ist also, wohin soll das alles langfristig führen? Ob es um den Arbeitsmarkt geht, der nicht zum Arbeiten animiert? Oder um fehlende Automatisierung? Um zu wenig Zuwanderung und zu wenig Bildung für alle? Oder um zu viele nationale Egoismen und zu wenig wirklich europäische Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik? Kurz, es geht um die wichtigsten Fragen unseres Zeitgeschehens.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Und damit gleich zu dem Gespräch von Sebastian Mattes mit Clemens Fußt, Chef des IFO-Instituts.
Hallo Herr Fußt.
Hallo Herr Mattes.
Wir leben ja gerade in einer Zeit von, naja, man kann schon sagen, sich überlagernder Krisen. Wir haben die Corona-Krise, die gerade ausläuft, der Ukraine-Krieg, der die Lieferketten weltweit durcheinandergebracht hat. Bevor die Wirtschaft eigentlich wirklich verstanden hat, was der grüne Umbau wirklich für die Unternehmen und letztlich die Gesellschaft bedeutet, in dieser Zeit haben wir gleichzeitig Probleme mit der Gasversorgung. Und da kommt die nächste Großkrise schon um die Ecke, und zwar der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Und als wäre das nicht schon genug, sprechen es schon die ersten Menschen von einer möglichen Euro-Krise. Wenn Sie in einem Satz zusammenfassen sollten, wie die aktuelle Lage ist, wie würde dieser Satz lauten?
Die aktuelle Lage ist sicherlich kritisch, aber nicht hoffnungslos.
Dann lassen Sie uns da mal ein Stück weit einsteigen. Finanzminister Christian Lindner hat gestern vor einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferkettenprobleme, aufgrund auch der Inflation gewarnt. Sie geben ja beim IFO-Institut verschiedene Ausblicke heraus, messen regelmäßig die Stimmung der Wirtschaft, zum Beispiel mit dem IFO-Index. Was sehen Sie, wenn Sie auf die nächsten Monate schauen? Was erwarten Sie?
Wenn wir auf den IFO-Index schauen, dann sehen wir, dass die Unternehmen sagen, bislang sind sie ganz gut durch die Wochen seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gekommen. Aber sie machen sich große Sorgen für die Zukunft. Als der Krieg ausbrach, da ist zwar das Geschäftsklima, was die Lage angeht, stabil geblieben. Aber wir fragen ja die Unternehmen immer, wie denken sie, entwickelt sich das in den nächsten 6 Monaten, und dieser Indikator ist abgestürzt. Der hat sich dann stabilisiert, aber er ist nicht wirklich wieder hochgekommen. Das heißt, die Lage ist so einigermaßen, aber die Unternehmen machen sich erhebliche Sorgen.
Und die Risiken sind ja enorm. Wir haben auf der einen Seite die Energiekrise, wir haben auf der anderen Seite die wirklich unsichere Lage mit Blick auf China. Kann man überhaupt seriös im Moment Konjunkturausblicke machen?
Ja, seriöse Konjunkturausblicke sind ja immer Szenarien. bei denen man auch die Annahmen offenlegen sollte. Es gibt bestimmte Dinge, die sehr stark in Bewegung sind, wie Sie sagen, und bei denen wir wirklich nicht wissen, wie es ausgeht. Also gibt es ein Gasembargo aus Russland gegen Europa oder nicht? Das weiß kein Mensch und deshalb gehen wir jetzt häufig so vor, dass wir sagen, wir stellen ein Szenario vor, in dem wir annehmen, das passiert nicht. Und dann gibt es ein Szenario, in dem wir annehmen, das passiert. Sehr unsicher sind ja zum Beispiel auch die Energiepreise und da legen wir offen in unseren Szenarien, dass wir die Erwartungen verwenden, die auch an den Finanzmärkten eingepreist sind. Aber auch die Finanzmärkte können sich natürlich irren. Ich denke, es ist jetzt besonders wichtig, dass man immer offenlegt, welche Annahmen liegen eigentlich solchen Konjunkturprognosen zugrunde. Und man muss klar sehen, wenn diese Annahmen sich dann als nicht zutreffend herausstellen, dann sind die Ergebnisse auch anders.
Aber Sie rechnen ja doch noch mit einem ganz ordentlichen Wachstum für die nächsten 12 Monate, richtig?
Ja, aber man muss diese Zahlen recht interpretieren. Wir kommen natürlich aus einem ziemlich tiefen Loch. In der Corona-Krise ist ja die Wirtschaft abgestürzt und noch letztes Jahr hatten wir Teile der Wirtschaft am Jahresanfang geschlossen. Deshalb ist es mechanisch so, dass es ein gewisses Wachstum gibt, weil das eben dieses Jahr nicht geschlossen ist. Trotzdem sind die Wachstumszahlen eben nicht so doll gegeben, dass ein Teil davon mechanisch ist. Wir haben auch in letzter Zeit die Prognose immer mehr zurückgenommen. Also unsere Szenarien sind leider immer pessimistischer geworden. Die Wachstumszahlen täuschen etwas darüber hinweg, dass die Konjunktur wirklich nicht gut läuft. Das hat eben mit diesem Loch zu tun, aus dem wir kommen.
Wir haben ja anfangs über die ganzen Krisen gesprochen, die sich gerade überlagern. Welche Krise ist aus Ihrer Sicht am meisten dominierend? Ist es eine Wachstumskrise? Ist es eine Energiekrise? Mit was haben wir es hier zu tun?
Ja, das Problem liegt, denke ich, darin, dass es nicht die eine Krise gibt, die alles dominiert, sondern es sind mehrere gravierende Dinge. Einmal die Corona-Krise, die immer noch nicht überwunden ist. Wir machen uns Sorgen um den Herbst. Dann der Ukraine-Krieg, der natürlich sehr ernst ist. Die Möglichkeit der Eskalation, die hohen Energiepreise, die Lieferprobleme aus China. Wirtschaftlich ist es ja so, dass man mit gewissen Belastungen fertig werden kann. Aber wenn die sich so akkumulieren, dann wird es wirklich schwierig. Und es fehlt eben die eine Krise, auf die man sich jetzt konzentrieren kann. Bei all dem ist die gute Nachricht vielleicht, dass nicht immer die gleichen Sektoren der Wirtschaft belastet sind, sondern die Belastungen verschieben sich etwas. Wir hatten sehr, sehr lange den Dienstleistungssektor, Gastronomie, Reisen belastet durch die Pandemie. Da gibt es jetzt Hoffnung für den Sommer, da läuft es etwas besser. Dafür ist die Industrie jetzt härter getroffen. Also das ist eine Verteilung der Belastung, die vielleicht auch was Positives hat, aber die Lage ist sehr unübersichtlich und es ist eben unangenehm, dass man sich nicht auf ein Hauptthema konzentrieren kann, sondern es sind so viele Anpassungen, dass man wirklich sehr, sehr konzentriert arbeiten muss.
Und das ist ja genau das große Problem für Wirtschaftspolitiker dieser Tage, weil man eigentlich gar nicht weiß, womit man zuerst anfangen soll. Wie geht man in so einer Phase aus Ihrer Sicht am klügsten vor?
Ich denke, dass es vor allem wichtig ist, für die Politik, die Gesellschaft und die Mehrheiten dafür zu gewinnen, dass sich wirklich etwas ändern muss. Wir kommen ja aus einer Phase doch sehr guter Wirtschaftsentwicklung in den nächsten 10 Jahren und eines relativ ruhigen Umfelds, trotz aller Erschütterungen. Und es geht jetzt wirklich darum, dass die wichtigen Änderungen beschleunigt werden. Ein Beispiel sind die LNG-Terminals. Ich denke, es ist jetzt wirklich ein Test für dieses Land, ob es gelingt, die schwimmenden Terminals sehr, sehr schnell zu installieren. Der Wirtschaftsminister bemüht sich ja sehr darum, aber er braucht Unterstützung und letztlich muss die ganze Gesellschaft das mittragen. Also wir müssen uns viel mehr bewegen, als wir es sonst gewohnt sind.
Aber es geht ja nicht nur um die LNG-Terminals. Die Fragen sind ja viel, viel größer. Es gibt eine Wachstumsschwäche, es gibt Inflation, es gibt die allgemeinen Lieferprobleme, die zu dramatischen Produktionsausfällen zum Beispiel in der Automobilindustrie führen. Wie geht man da jetzt vor als Wirtschaftspolitiker? Da ist es ja mit Planungsbeschleunigungsverfahren noch längst nicht getan, oder?
Das ist völlig richtig. Wir brauchen eine Strategie. Und da geht es, denke ich, darum, jetzt nicht in einzelnen Gebieten allzu schnell zu reagieren. Ich habe gerade gesagt, wir müssen schnell reagieren, etwa bei den LNG-Terminals. Genau. Aber wir müssen uns gleichzeitig ein gründliches Bild von der Lage machen und analysieren, wie die Verhältnisse sich verändert haben und was daraus eben folgt für die Wirtschaftspolitik. Also wir sind jetzt in einem neuen Umfeld, in einem Inflationsumfeld. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Stimulieren der Konjunktur durch Nachfragestimulierung, öffentliche Ausgabenprogramme nicht mehr funktioniert und auch gar nicht erforderlich ist. Denn die Nachfrage ist ja schon zu hoch, die Preise steigen. Wir müssen uns jetzt stärker auf das Angebot konzentrieren. Das ist jetzt der Engpassfaktor.
Das heißt, Hilfspakete sind nicht mehr angesagt?
Hilfspakete können angesagt sein, aber sie haben nicht den Zweck, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stabilisieren. Sie haben andere Zwecke, zum Beispiel bestimmten Gruppen in der Bevölkerung gezielt zu helfen. Das heißt, mehr umverteilen, als jetzt staatliche Kredite aufnehmen und damit den privaten Sektor dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben. Das ist eine wichtige Veränderung, die auch noch nicht überall in den Köpfen angekommen ist.
Lassen Sie uns noch mal auf die Strategie schauen, die Sie ja gerade angesprochen hatten. Wie könnte so eine Strategie konkret aussehen? Weil da sprechen Sie ja einen Punkt an, der ja eigentlich schon seit einem Jahrzehnt gilt. Aber so eine richtige Strategie, eine wirtschaftspolitische Strategie für Deutschland hat es ja nie gegeben. Also wie könnte eine jetzt aussehen für die großen Herausforderungen der aktuellen Zeit und vielleicht auch der nächsten Jahre?
Strategien muss man vom Ende her denken. Wir müssen also eine Vorstellung darüber entwickeln, wie sieht Deutschland, wie sieht Europa in 10 Jahren aus? Und das Land und der Kontinent sehen vielleicht so aus, dass wir bis dahin eine diversifizierte Energieversorgung haben. Wir haben eine weniger CO2-intensive Energieversorgung. Wir haben eine andere Sicherheitspolitik, hoffentlich eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Wir haben eine andere Handelspolitik. Wir müssen damit rechnen, dass wir uns in einem geopolitisch schwierigeren Umfeld bewegen. Gleichzeitig wissen wir, dass unser Wohlstand vom Handel abhängt. Das heißt, wir müssen die richtige Balance finden zwischen dem Reduzieren kritischer Abhängigkeiten und der Wahrung des Freihandels im Verhältnis zu China, aber auch im Verhältnis zu anderen Ländern. Wir wollen eine enge Zusammenarbeit mit den USA. Wir möchten nicht wieder diese Probleme haben, die wir in den letzten Jahren hatten. Und wenn wir von diesen Ergebnissen her denken, dann ergeben sich daraus Maßnahmen. Ich denke, so anzusetzen ist wichtiger, als jetzt auf Einzelprobleme zu schauen, wie die Politik das leider häufig tut. Und dann Dinge zu bearbeiten, die jetzt gerade populär sind oder besonders wichtig erscheinen, sondern wir müssen eine Strategie entwickeln, bei der wir beginnen mit einer Vorstellung der Zukunft, der Ziele. Wie wollen wir am Ende dastehen und von da aus müssen wir zurückdenken.
Über die konkreten Maßnahmen sollten wir gleich unbedingt sprechen, aber vorher nochmal die Frage, woran liegt das eigentlich, dass es der Politik so schwer fällt, in Strategien zu denken und man wirklich eher, und das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen, sich vor allem darum kümmert, akute Probleme zu fixen und ansonsten halt nicht so wahnsinnig weit in die Zukunft zu denken.
Ja, auch die Politik hat nur beschränkte Kapazitäten. Die Dinge sind kompliziert genug und da ist es ja verständlich, dass viele Politiker sagen oder auch Behörden, Ministerien sagen, Leute, die akuten Probleme, das, was jetzt wirklich dringend ist, die Gasversorgung im Winter sichern. Damit müssen wir uns beschäftigen und das absorbiert unsere gesamte Kapazität. Hinzu kommt natürlich, dass immer wieder Wahlen sind und Politiker, die Wahlen nicht gewinnen, die in Wahlen nicht reüssieren, die haben dann vielleicht gar nicht die Chance, langfristig irgendetwas umzusetzen. Auch deshalb, denke ich, haben wir diese Kurzfristorientierung in der Politik.
Dann lassen Sie mal auf die Strategien schauen und beziehungsweise auf die konkreten Maßnahmen, mit denen man diese Strategie jetzt Wirklichkeit werden lässt. Sie haben ja alle wichtigen Stichpunkte genannt. Was sind die Punkte, die aus Ihrer Sicht im Moment zu sehr unter den Tisch fallen? Weil ich glaube, um den nächsten Winter, die Energieversorger kümmern sich gerade alle, Diversifizierung der Energieversorgung. Auch da hat, glaube ich, Wirtschaftsminister Habeck viele große und gute Schritte getan. Welche weiteren Maßnahmen sind jetzt aus Ihrer Sicht notwendig?
Ja, ich denke, was noch zu wenig bearbeitet wird, ist das Thema Angebotsbedingungen. Wir haben ja gerade besprochen, wir haben Inflation und wir müssen darauf reagieren, indem wir die Angebotsbedingungen verbessern. Und wir müssen uns fragen, was heißt das eigentlich? Das heißt zum Beispiel, dass wir Menschen ermutigen müssen, zu arbeiten und Hindernisse für Beschäftigung, für Leistungsbereitschaft möglichst abbauen. Und derzeit tun wir eher das Gegenteil. Zum Beispiel, wenn wir bei Hartz IV Sanktionen abbauen, dann ist das zwar gut gemeint, es führt aber dazu, dass möglicherweise weniger gearbeitet wird. Jedenfalls ist es ein Signal, weniger zu arbeiten. Wir reden stark über Arbeitszeitverkürzungen und wir müssen sehen, dass wir so mit dem Fachkräfteknappheitsproblem nicht umgehen können. Das heißt, wir müssen Arbeitsangebotsanreize verbessern. Wir haben am IFO-Institut immer wieder darauf hingewiesen in letzter Zeit, dass wir so etwas haben wie eine Teilzeitfalle in unserem Steuer- und Transfersystem. Das heißt, im Niedriglohnbereich gibt es Menschen, wenn die selbst aus eigener Kraft mehr Einkommen erzielen, also brutto mehr verdienen, mehr arbeiten, dann haben sie am Ende netto weniger, weil so viele Transfers wegfallen. Das ist irrational. Also wir brauchen Reformen, die natürlich am Ende Detailarbeit machen, aber die Linie muss sein, wir brauchen bessere Angebotsbedingungen. Dazu gehören natürlich auch Themen wie Bürokratieabbau, ein Dauerbrenner. Also wir müssen es unseren mittelständischen Unternehmen erleichtern zu arbeiten. Dazu gehören natürlich auch die Steuerlasten und so weiter.
Das sind ja gerade zwei Evergreens der Wirtschaftspolitik. Seit Jahren wird es eigentlich immer schlimmer, gerade was das Thema Bürokratie angeht. Glauben Sie ernsthaft, dass sich daran jemals nochmal was ändert?
Ja, wenn ich es nicht glauben würde, dann würde ich es vielleicht nicht fordern. Also ich denke schon, dass da ein gewisses Bewusstsein durchaus auch da ist und dass man daran arbeiten muss. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob tatsächlich die Bürokratielasten immer nur zunehmen. Bürokratie ist ja schwer zu messen. Vielleicht müssen wir auch stärker investieren in die Messung von Bürokratielasten, damit wir da besser Bescheid wissen. Das ist ja ein anderes Problem wirklich, was wir haben in Deutschland, die Datenerhebung und Erfassung. Also wie gut verstehen wir eigentlich unsere eigene Wirtschaft? Das hat zu wenig Priorität in der Wirtschaftspolitik, dass man Daten erhebt, nutzbar macht und dann besser versteht, wo haben wir eigentlich Fortschritte gemacht und wo liegen Dinge im Argen. Das ist die Diagnose, ist mal der erste Schritt, schon da sind wir schlecht. Und wenn wir eine bessere Diagnose haben, dann können wir auch noch zielgerichteter handeln.
Sie haben ja eine der aus meiner Sicht größten und am meisten unterschätzten Krisen aktuell jetzt gerade angesprochen, und zwar die Fachkräfte und im Grunde Arbeitskräftekrise. Es sind ja längst nicht mehr nur Fachkräfte, sondern in allen Ebenen fehlen eigentlich Mitarbeiter. 1,74 Millionen Stellen waren im ersten Quartal unbesetzt. Das sind irrsinnige Zahlen und gleichzeitig trotzdem nur der Anfang, wenn man sich die großen Alterungsschübe der nächsten Jahre anschaut. Gleichzeitig wird immer wieder darüber diskutiert, dass möglicherweise durch Einwanderung viel ausgeglichen werden kann. Ich persönlich glaube da nicht dran, weil auch in vielen Ländern, aus denen bisher eingewandert wurde nach Deutschland, herrscht ja bald Vollbeschäftigung und vor allem stark alternde Gesellschaften. Ja, was ist das für eine Arbeitswelt, auf die wir da zugehen aus Ihrer Sicht? Ist das ein Phänomen, an das wir uns jetzt dauerhaft gewöhnen müssen? Und wie könnte eine Lösung dafür aussehen?
Ja, daran müssen wir uns gewöhnen. In der Tat, auch in anderen Ländern altert die Gesellschaft. Löhne in Ländern um uns herum, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, die kürzlich noch deutlich niedriger waren, holen auf. Deshalb ist es nicht mehr so attraktiv, nach Deutschland zu wandern. Und es gibt viele andere Möglichkeiten. Viele Menschen wollen eher in englischsprachige Länder wandern, Vereinigtes Königreich, USA. Also wir konkurrieren da. Immigration kann einen Beitrag leisten, aber wir müssen natürlich sehen, dass auch viele Menschen aus Deutschland abwandern. Und das ist nicht die alleinige Lösung. Trotzdem gibt es viele Stellschrauben. Ich glaube, wir müssen nicht resignieren. Das beginnt mit der Bildung und Ausbildung. Wir haben ja Potenzial in unserem Land, die wir nicht heben. Wir müssen ernsthaft unser Bildungssystem reformieren. Wir haben wenig Reformbereitschaft in unserem Bildungssystem und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen vor allem etwas tun für Menschen aus sozial benachteiligten Familien, bildungsfernen Familien. Da gibt es erhebliche Potenziale, die wir noch heben können. Es gibt das Thema Gesundheit. Auch da kann man mehr tun. Und dann müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie effizient wir eigentlich unsere Arbeitskräfte einsetzen. Es wird ja beispielsweise gefordert, derzeit ein soziales Pflichtjahr einzuführen. Das ist eine sehr schlechte Idee, weil da Menschen, bevor sie ausgebildet sind, quasi verdonnert werden, irgendwo zu arbeiten. Die fehlen aber dann. Die kommen später in die Ausbildung und auch später heraus. Das ist kontraproduktiv. Wir müssen außerdem Automation fördern. Viele beklagen sich über Automation. Genau, wir haben ja gleichzeitig Angst davor, zu wenig Arbeitskräfte zu haben und zu wenig Arbeitskräfte zu brauchen. Also nur eins kann richtig sein, wenn man mal davon absieht, dass es natürlich auch passieren kann, dass man nicht die richtig ausgebildeten Fachkräfte hat. Aber das Problem kann man eben mit Ausbildung lösen. Also Automatisierung ist ein Teil der Lösung und eben Arbeitsanreize. Und die haben einmal zu tun, natürlich mit Steuern und Abgaben, aber die haben natürlich auch mit Löhnen zu tun. Das heißt, Löhne werden stärker steigen müssen. Das schafft es allein, vermehrt nicht die Zahl der Fachkräfte bei uns, abgesehen von davon, dass es natürlich einen gewissen Einfluss auf Immigration hat. Aber das führt dazu, dass man Fachkräfte wirklich dort einsetzt, wo sie am produktivsten sind. Das führt dann auch dazu, dass gewisse Jobs einfach wegfallen, weil die Löhne zu hoch sind. Aber das ist auch richtig so. So funktioniert Marktwirtschaft.
Also ich würde sogar noch stärker auf den Punkt bringen, Automatisierung ist ja nicht nur ein Teil der Lösung, sondern wahrscheinlich einer der wichtigsten Teile der Lösung, weil wir haben ja alle anderen Bereiche gerade durchgegangen. Es gibt die ein oder anderen Stellschrauben, die Sie genannt hatten, aber auf Zuwanderung können wir nicht hoffen und es fehlen einfach so irrsinnig viele Arbeitskräfte die nächsten Jahre. Am Ende ist es doch so, jahrelang wurde vor Automatisierung gewarnt, Millionen Menschen werden arbeitslos auf der Straße sitzen. Nun ist es ja so, die Automatisierung kommt einfach nicht schnell genug, um all diese Arbeit zu übernehmen, die von Menschen nicht mehr gemacht werden kann.
Genau so ist es. Also etwas mehr Automatisierung würde uns gut tun. Und wie gesagt, unter diesen beiden Ängsten, einmal Angst vor dem technischen Fortschritt ja. und seinen Auswirkungen auf Arbeitsplätze und der Angst dafür, dass wir nicht genug Leute haben, ist sicherlich letztere das größere Problem.
Ja. Hat uns die Angst eigentlich ein Stück weit auch blind gemacht davor, es viel mehr als eine Lösung zu sehen vor dieser Krise, die ja seit Jahren absehbar war?
Ich denke, die Debatten sind immer sehr stark von dem beeinflusst, was jetzt gerade passiert. Wenn wir uns an die frühen 2000er Jahre denken, als es viel Arbeitslosigkeit gab, da haben ja viele gesagt, es gibt gar nicht genug Arbeit und wir müssen Arbeit aufteilen und ähnliches mehr. Das war damals schon nicht sehr überzeugend, aber wir haben jetzt mittlerweile verstanden, dass das überhaupt nicht überzeugend ist, sondern dass wir eher länger arbeiten müssen und dass es nicht an Jobs mangelt, nicht an Arbeit mangelt, sondern an Menschen.
Es gibt ja unter Ökonomen seit vielen Jahren eine Debatte über Produktivität. Wie wird sich denn das alles auf die Produktivität am Ende auswirken? Seit vielen Jahren wächst die ja nicht wirklich. Wird es jetzt Produktivitätssprünge geben? Dadurch, durch Automatisierung, durch effizienteren Einsatz von Arbeitskraft und so weiter?
Also die Produktivität ist schon noch gewachsen, aber immer langsamer. Genau. Insofern ist es richtig, wir haben einen Verfall des Produktivitätswachstums. Und wenn weniger Arbeitskräfte da sind, dann steigt mehr oder weniger automatisch die Produktivität, wenn man davon ausgeht, dass zunächst mal die weniger produktiven Tätigkeiten wegfallen oder jeder Beschäftigte dann mit mehr Kapital ausgestattet sind. Also sie steigt mehr oder weniger automatisch. Die Frage ist eben, wie sehr steigt die Produktivität und ist die Produktivitätssteigerung, die wir erreichen können, ausreichend. Leider ist es so, dass ja bislang die Erfahrung ist, dass wir Produktivitätssteigerung vor allem in etwa in der Industrie haben und weniger in den Dienstleistungsbereichen. Mhm. Aber das sind Bereiche, die künftig viel wichtiger werden, zum Beispiel Pflege, der Gesundheitssektor. Und wie kommen wir da zu Produktivitätssteigerungen? Die sind auch möglich. Da sind sogar enorme Steigerungen möglich.
Zum Beispiel? Aber, wie?
Ja, die erfordern Umdenken. Also ein Beispiel ist die Digitalisierung in der Medizin. Durch Digitalisierung kann man zum Beispiel in der Diagnostik ungeheure Produktivitätsgewinne erzielen. Viele Dinge, die früher nicht handelbar erschienen, sind auch heute handelbar. Wenn man ein Röntgenbild hat, dann kann das hier ein Arzt anschauen. Man kann es aber auch ins Ausland schicken zu Spezialisten, die dann die Diagnose erstellen und die das vielleicht sogar viel besser machen als Ärztinnen und Ärzte, die wir hier bei uns haben, einfach weil sie ganz andere Mengen behandeln. Also die Digitalisierung bietet ungeheure Effizienzpotenziale im Gesundheitssektor. Mhm. Das hat auch mit der Frage zu tun, wie sehr man eben Informationen verfügbar hat über einzelne Patienten oder ob die alle x-mal geröntgt werden, nur weil sie den Arzt gewechselt haben. Also da gibt's Themen. Aber der Gesundheitssektor ist ein stark regulierter Sektor und der bewegt sich nicht sehr leicht. Das ist, glaube ich, wieder ein Beispiel dafür, dass wir wirklich vor einem Test stehen, wie reformfähig sind wir eigentlich. Wir haben ja in den letzten Jahren jahrelang unsere europäischen Nachbarn immer wieder eingeladen, sich zu verändern und Reformen durchzuführen. Auch wenn sie schmerzhaft sind, jetzt sind wir mal selbst gefragt.
Und zwar nicht nur im Gesundheitsbereich.
Nicht nur im Gesundheitsbereich, aber das ist ein Beispiel unter vielen, in denen wir also für Reformen, die wir brauchen und die, bei denen wir bislang hinterherhinken.
Es wird ja viel über eine Zeitenwende gesprochen. Lassen Sie uns mal vermessen, was das eigentlich ökonomisch bedeutet. Es ist ja klar, dass das Geschäftsmodell Deutschlands und Europas in der globalisierten Welt dramatisch anders aussehen wird. Gerade wenn eintritt, was viele befürchten, dass die Welt in ökonomische oder mindestens jedenfalls in politische Machtblöcke zerfällt. Ist es nicht klar, dass Deutschland jetzt auf Sicht in den nächsten Jahren ärmer wird, weil ja keine Wirtschaft so sehr vom Handel, vom Außenhandel abhängig wird. Im verarbeitenden Gewerbe hängt, glaube ich, mehr als jeder zweite Job vom Außenhandel ab. Was sind die Folgen dieser ökonomischen Aufspaltung der Welt, insbesondere für das Geschäftsmodell Deutschlands und Europas?
Beeinschränkungen des internationalen Handels treffen Deutschland stark. Auf der anderen Seite haben wir die Erfahrung gemacht, dass die deutsche Wirtschaft schon sehr, sehr agil ist darin, neue Märkte zu erschließen. Die Frage ist, kommt es wirklich zu einer umfassenden Spaltung der Weltwirtschaft und einer Desintegration mit China? Ich denke, das wäre ein Prozess, unter dem auch China sehr, sehr stark leiden würde. Ich vermute deshalb, dass es nicht so schlimm kommt, sondern ich denke, wir werden Bereiche der Kooperation haben, in denen der Handel aufrechterhalten bleibt, und wir werden Bereiche des Konflikts haben, in denen der Handel eher abnimmt. Aber ich erwarte keine komplette Desintegration, was China angeht. Und ja, für Deutschland ist das eine Herausforderung. Wir wickeln mit China 10% unseres Außenhandels ab, und das ist ein stark wachsender Bereich. Ich denke, es wird viel davon abhängen, wie man auf diese Entwicklung reagiert und ob es gelingt, die Integration unter den anderen Ländern zu vertiefen. Wir haben ja auch viele Partnerländer in Asien. Die Amerikaner bemühen sich, die Zusammenarbeit mit asiatischen Partnern zu intensivieren. Wir haben die transatlantischen Beziehungen, die im Moment ganz gut sind. Wir könnten und sollten den Plan verfolgen, die Integration in Freihandel mit diesen Ländern zu vertiefen. Das kann China nicht ersetzen, aber es gibt durchaus Anpassungs- und Handlungsmöglichkeiten. Und die Reorganisation, die mit diesen Dingen zusammenhängt, zum Beispiel Neuordnung der Wertschöpfungsketten, vielleicht teilweise um China herum, wie wir es derzeit schon sehen, eröffnet auch viele Chancen. Die deutsche Wirtschaft ist ja wirklich ein Ausrüster der internationalen Industrie. Und wenn da Dinge neu organisiert werden, wenn neue Länder auf den Plan treten, Indien vielleicht, dann haben wir es doch zu tun mit erheblichen Chancen und Potenzialen. Und ich denke, die deutsche Wirtschaft hat immer wieder gezeigt, vor allem der Mittelstand hat immer wieder gezeigt, dass man solche Chancen auch ergreifen kann.
Gleichzeitig ist natürlich der chinesische Markt von seiner Größe her einfach so wichtig und so entscheidend, dass er, gerade wenn man zum Beispiel auf das Geschäftsmodell der deutschen Autohersteller kommt, eigentlich nicht ersetzbar ist, oder?
Ja, der ist nicht ersetzbar, aber er wird auch nicht ganz verschwinden. Er wird vielleicht nicht mehr so wachsen aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, nicht nur aus geopolitischen Gründen wird er vielleicht nicht mehr so wachsen wie früher. Aber er wird auch nicht verschwinden. Ich denke, bei vielen Gütern wird der Handel durchaus weitergehen. Kritischer sind sicherlich die Bereiche der Hochtechnologie, der Kommunikation. Da haben wir schon eine gewisse Aufspaltung. Aber das muss nicht den gesamten Handel betreffen.
Und das ist ja der,
klar, für uns wäre es wichtig, dass es gelingt, eine komplette Spaltung zu verhindern.
Und das ist ja das nächste große Risiko, dass ja nicht nur die akuten Krisen dafür sorgen, dass die Welt sich aufspaltet. Es gibt ja schon einen viel länger laufenden Konflikt zwischen den USA und China, so eine Art Krieg rund um Hightech. Und am Ende ist es auch gut möglich, dass, und die USA sind ja schon sehr weit in so eine Richtung gegangen in den vergangenen Jahren, von dort das Signal kommt, ihr müsst euch jetzt in Europa entscheiden, entweder mit uns oder mit denen. In vielen Unternehmen gibt es Szenarien, Diskussionen darüber, ob man sich nicht vielleicht sogar in Teilen aufspalten muss, um Sanktionen möglicherweise zu verhindern. Und da bleibt die Frage, was passiert eigentlich in dieser, gerade im Hightech-Bereich, sehr polarisierten Welt mit Europa? Welche Chance hat Europa? Was für ein Geschäftsmodell kann Europa verfolgen in so einer Welt? Oder wird es am Ende doch zerrieben zwischen den großen Hightech-Supermächten USA und China?
Europa hat in einigen wichtigen Bereichen tatsächlich verpasst, mit an der Spitze zu stehen in wichtigen Technologiebereichen, gerade im Bereich der Digitalisierung. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Sektoren, in denen Europa große Stärken hat. Es ist der gesamte Sektor der Industriegüter. Über Industrie 4.0 wird ja in Deutschland seit langer Zeit gesprochen, und da gibt es auch erhebliche Fortschritte, wenn wir an den Pharmasektor denken. Also es gibt durchaus Stärken in Europa, und der europäische Binnenmarkt ist natürlich schon eine erhebliche Macht. Die USA und China hätten erhebliche Probleme, wenn sie für sie der Zugang zum europäischen Binnenmarkt fallen würde.
Okay, als Absatzmarkt fein, aber lassen Sie uns bei dem Punkt von davor nochmal bleiben. Sie haben das Thema Industrie 4.0 angesprochen, also die Vernetzung von Industrieanlagen, von Produktionsprozessen und so weiter. Ich würde das 100% unterschreiben, habe das seit vielen Jahren selbst auch kommentiert. Wenn man aber mal wirklich nach Europa schaut, was an neuen Unternehmen entsteht, wie viel Wachstum in diesem Feld generiert wird, dann ist es am Ende doch nicht so berauschend. Und die großen digitalen Player, die großen Player der neuen Zeit, entstehen ja doch eher anderswo. Also was muss konkret passieren, damit Europa eine Chance hat, auf Augenhöhe letztlich mit diesen Hightech-Supermächten mitzuspielen?
Ich denke, es ergibt ein verzerrtes Bild, wenn wir nur an die ganz Großen schauen. Es ist richtig, die sehr großen Unternehmen in der Digitalwirtschaft sind nicht in Europa entstanden und das zeigt einen Mangel, überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die deutsche Wirtschaft anschauen, muss man sagen, die lebt ja unter anderem von den viel zitierten Hidden Champions. Das sind Unternehmen mit teilweise mittelständischen Strukturen, wobei das sehr, sehr große Mittelständler sind, aber sehr spezialisierte Unternehmen, die teilweise tief integriert sind in das, was ihre Kunden tun und die technologisch schon an der Spitze stehen, die aber auch sehr flexibel sind, die häufig in Geschäften unterwegs sind, die vielleicht nicht so skalierbar sind wie internetbasierte Geschäfte. Aber das sind schon Unternehmen mit sehr, sehr starker Marktstellung.
Und aber es sind ja auch oft, dass ich da mal einhake, es sind aber oft auch Unternehmen, die sich wirklich eher mit Hardware beschäftigen. Und gerade wenn es um den Softwarebereich geht, wenn es da um die Vernetzungsfragestellung geht, dann sieht es ja auch gerade bei den von Ihnen zitierten Hidden Champions im deutschen Mittelstand eigentlich auch eher nicht so toll aus. Ich erinnere mich an verschiedene Umfragen, wo selbst die Vertreter dieser Unternehmen sagen oft so je nach Umfrage 50-60%, wir sind eigentlich gar nicht bereit für das, was da durch die digitale Revolution im Prinzip auf uns zukommt. Wir hatten in den vergangenen Jahren gar nicht die Zeit, uns darum zu kümmern, weil unsere anderen Geschäfte so gut liefen oder wir finden die Fachkräfte nicht, was auch immer die Gründe sind. Also ist eigentlich der Kern der deutschen Wirtschaft und der europäischen Wirtschaft bereit für das, was jetzt kommt, für wirklich im Grunde in dieser neuen Zeit, in diesem neuen Spiel mitzuspielen?
Wirtschaftlicher Erfolg beruht ja nicht darauf, dass man das macht, was die anderen auch machen. Wenn die anderen besser programmieren können, dann ist es ja vielleicht wichtiger, dass wir andere Dinge tun. Aber die Weltwirtschaft wird nicht allein daraus bestehen, am Ende Programmierer zu haben. Das ist schon wichtig. Aber es geht ja letztlich darum, in der Tat vernetzte Produkte zu produzieren. Und da wird Europa schon seinen Platz finden, das ist richtig. Wir haben natürlich Themen wie Wettbewerb, also wie sehr bleibt der Wettbewerb erhalten oder auch die Normierung, werden wir aus Märkten herausgedrängt, weil die Standards von anderen gesetzt werden. Das ist richtig, aber letztlich geht es ja um die Frage, ob man Dinge anzubieten hat, die andere nicht tun. Und wir dürfen nicht vergessen, ist es ja sogar so, dass selbst wenn man in allem schlechter ist als seine Handelspartner, kann man immer noch beidseitig vorteilhaften Handel betreiben, weil es einfach um komparative Kostenvorteile geht. Das hört sich jetzt etwas negativ an für Europa.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, Europa ist ja viel produktiver in vielen Bereichen als China oder auch die USA, in vielen Industriebereichen. Aber es ist schon richtig, in den netzwerkbasierten Industrien und vor allem immer da, wenn es um Zugang zu Konsumenten geht, hat Europa die digitalen Geschäftsmodelle ein bisschen verschlafen. Andererseits gibt es ja schon auch Fortschritte in der Wettbewerbspolitik, mit denen man verhindern will, dass Plattformen tatsächlich dafür sorgen, dass europäische Unternehmen da ins Hintertreffen geraten. Ob das immer so funktioniert, muss man abwarten. Aber ich wäre da nicht so pessimistisch, weil es eben doch in hohem Umfang sehr qualifizierte Arbeitskräfte und auch viele Ideen gibt in Europa. Und also, Sie sehen ja bislang an den Wachstumszahlen, ja, Europa läuft ein bisschen hinterher, ist jetzt auch schlechter durch die Corona-Krise gekommen, aber es ist nicht so, als würde Europa abgehängt. Und auch die anderen haben Probleme, auch China hat erhebliche Probleme. Also ich wäre da nicht so besorgt, dass wir so stark zurückfallen.
Deutlich düsterer sieht es ja Nouriel Roubini, der ja neulich einen wirklich sehr, sehr pessimistischen Kommentar in der Financial Times geschrieben hat. Der Kontinent Europa sei gefangen in niedrigem Wachstumspotenzial, hoher Inflation und hohen Schulden. Und die Lage, die man ja schon seit längerem Zeit seiner Meinung nach sieht, habe sich durch die derzeitigen Krisen nochmal dramatisch verschärft. Wer hatte nun recht? Sie waren ja so mitteloptimistisch für Europa. Er ist sehr, sehr pessimistisch. Was sieht er nicht, was Sie sehen?
Ja, die Frage ist immer, was der Benchmark ist. Es ist richtig, wir haben Herausforderungen, wir haben hohe Schulden, wir haben Inflation. Aber bei der Inflation ist es ja so, dass die USA noch höhere Inflation haben. Dort ist auch der Durchschnitt der Schulden bei der Staatsschulden höher. Gleichzeitig sind die Nachhaltigkeitsprobleme vielleicht nicht so hoch, weil die Wirtschaft wächst und so weiter. Also das Ganze ist komplex und es hilft ja nichts. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Wir müssen aber auch sehen, dass es durchaus Fortschritte in Europa gegeben hat. Ich denke, wir haben seit der Euro-Krise schon ein bisschen dazugelernt. Wir haben gelernt, besser zusammenzuarbeiten. Wir haben Ansätze einer Bankenunion. Noel Rubini hat ja sehr stark diese Euro-Problematik betont. Und da muss man sagen, ja, das ist schwierig, aber es hat durchaus auch Fortschritte gegeben. Richtig ist, wir haben es in Europa bislang nicht geschafft, in den Bereichen zusammenzuarbeiten, wirklich Politiken auch zu europäisieren, die in denen große Vorteile aus einer Europäisierung folgen können. Und wir europäisieren eher Dinge, die wir besser national machen.
Sagen Sie mal so 2, 3 Beispiele. Eine Bankenunion hatten Sie genannt.
Ja, bei der Bankenunion könnten wir noch deutlich mehr machen, aber nehmen wir mal die Energiepolitik, die uns derzeit so trifft. Wir haben immer noch im Wesentlichen nationale Energiepolitiken und überhaupt keine europäische Energiepolitik, die wirklich überzeugt. Da müssen wir mehr zusammenarbeiten. Natürlich der ganze Bereich der Rüstungs- und Sicherheitspolitik. Wir stehen ja vor der Herausforderung, dass wir mehr in der Rüstung tun müssen. Aber können wir wirklich deutlich mehr Geld aufbringen? Wir müssen das eigentlich gar nicht. Wir müssen nur das Geld, was heute in Europa ausgegeben wird, effektiver verwenden durch Entwicklung einer gemeinsamen Rüstungsindustrie, gemeinsame Aufträge und wohl auch gemeinsamer Streitkräfte. Aber es scheint so zu sein, dass wir das bislang einfach nicht schaffen. Und dafür bezahlen wir einen Preis.
Ich glaube, in den nächsten Monaten wird sich das, was Sie sagen, noch viel stärker zeigen, weil nicht umsonst wird ja jetzt sehr drastisch auch von einer möglichen Rückkehr der Euro-Krise gewarnt. Und eigentlich die Antwort kann ja nur bessere Zusammenarbeit sein, das Problem wirklich gemeinsam zu lösen. Lassen Sie uns das Problem mal auffächern. Wie wahrscheinlich ist die Rückkehr einer Euro-Krise, wie wir es 2011 gesehen haben?
Die Gefahr besteht eindeutig. Das sehen wir daran, dass die Spreads auseinanderlaufen. Das sehen wir auch daran, dass die EZB immerhin ein Notmeeting dazu einberufen hat. Das macht man ja nicht aus Locks, Jux und Dollerei und nicht leichtfertig, denn auch die EZB weiß, was davon für ein Signal ausgeht. Also man macht sich Sorgen um diese auseinanderlaufenden Spreads und das ist sicherlich auch gerechtfertigt.
Das ist ja das, was die südeuropäischen Länder mehr an Zinsen zahlen, wenn sie sich Geld leihen. Wie sieht denn so ein Zinssatz eigentlich für Italien dann aus? Ich meine, die sind jetzt erstmalig seit vielen Jahren wieder über 4% gegangen. Was kann sich denn so ein Land wie Italien überhaupt leisten an Zinsen? Wann wird es kritisch? Wie groß ist die Krise jetzt schon, dass wir das vielleicht mal verstehen hier?
Ja, also man muss sehen, dass die italienischen Staatsschulden ungefähr 150% der Wirtschaftsleistung sind. Mhm. Und es ist klar, wenn der Zins jetzt bei 1% ist beispielsweise, dann zahlt das Land eben 1,5% seiner Wirtschaftsleistung an Zinsen. Wenn der Zins aber 5% ist, dann muss man 7,5% der Wirtschaftsleistung zahlen. Der Verteidigungshaushalt liegt so bei 1-2%. Da sieht man schon, um welche Dimensionen es geht. Nun, glücklicherweise ist es so, dass Zinserhöhungen sich nicht sofort auswirken auf die Kosten, weil die Anleihen ja nach und nach auslaufen und neu finanziert werden müssen. Aber an den Finanzmärkten denken Investoren natürlich mittelfristig bis langfristig, vor allem wenn sie langfristige Anleihen kaufen sollen, also etwa 10-jährige Anleihen kaufen sollen. Und da machen sie sich Sorgen. Sie machen sich auch Sorgen darüber, dass andere Investoren sich vielleicht Sorgen machen und eine Marktpanik entstehen könnte, die dann sehr schnell, ohne dass die Zinskosten besonders hoch sind oder nicht mehr tragbar sind, dazu führen, dass italienische Staatsschulden nicht mehr überwälzt werden können. Wir dürfen ja nicht vergessen, in den letzten Jahren haben die Notenbanken das aufgekauft, hat also die Bank von Italien, die den Staat finanziert, die Defizite finanziert. Und das müssen künftig private Investoren stärker tun, es sei denn, die EZB entscheidet sich jetzt, dass man weiterhin mehr, also zusätzlich italienische Anleihen aufkauft. Das wird ja derzeit diskutiert.
Es ist ja ein fast unauflösbares Dilemma. Die EZB hat ja genau diese Anleihenkäufe gerade zurückgefahren, um auch im Kampf gegen die Inflation. Die Inflation ist weiterhin sehr hoch, Quartal für Quartal höher als eigentlich erwartet. Was ist denn jetzt eigentlich der Ausweg dafür, daraus? Wir sind in einer Situation, bei der jeder Weg eigentlich der falsche ist. Also was kann man überhaupt machen? Oder laufen wir jetzt in diese Krise rein und müssen da einfach erstmal durch?
Ja, die EZB hat einen klaren Auftrag, für Preisstabilität zu sorgen. Und das bedeutet, sie muss aufhören, mehr Staatsanleihen zu kaufen und sie muss die Zinsen erhöhen. Und da führt auch kein Weg drum herum. Jetzt überlegt die EZB, ob sie auch noch etwas beitragen kann, um diese auseinanderlaufenden Zinsen einzufangen. Mhm. Und da ist die erste Frage, ist das eigentlich überhaupt ihre Aufgabe und hat sie das Recht dazu? Aber wenn wir das, ist ja eine mehr juristische Frage oder auch politische Frage, aber wenn wir das mal beiseite legen, kann man erstmal ökonomisch fragen, was kann die EZB jetzt noch tun? Sie will ja den Bestand an Staatsanleihen nicht reduzieren. Auch das könnte man argumentieren, ist eigentlich nötig, um den Preisniveauanstieg zu bremsen. Aber das will sie nicht tun, sondern auslaufende Anleihen wieder anlegen. Und da hat sie jetzt angedeutet, dass sie zum Beispiel auslaufende deutsche oder niederländische Staatsanleihen eben dann ersetzen will durch spanische oder griechische Anleihen oder Anleihen der Länder, die eben hoch verschuldet sind. Das ist natürlich deshalb problematisch, weil die Frage ist, bei welchem Zinsniveau oder bei welchen Zinsdifferenzen soll sie das denn eigentlich tun? Da wird argumentiert, wenn Zinsdifferenzen nicht mehr fundamental gerechtfertigt sind. Aber da setzt man natürlich politische Entscheidungen an die Stelle von Marktentscheidungen. Man kann sich leicht ausdenken, dass der politische Druck massiv wachsen wird, der Druck aus diesen Ländern, dass die EZB eingreift. Und das wiederum führt dann dazu, dass private Investoren nicht kaufen, weil es nicht so interessant ist. Die Zinsen sind zu niedrig und die Geldpolitik wird immer mehr zum Gläubiger dieser Staaten. Und das ist etwas, was wir genau nicht wollen. Fiskalische Dominanz der Geldpolitik, also die EZB wird dann immer unfreier und gerät immer mehr unter Druck, wenn sie, vielleicht müssen wir irgendwann Staatsanleihen verkaufen, um das Preisniveau stabil zu halten. Was machen wir dann? Also diese Frage gehört auf den Tisch der Staaten. Auch hier, glaube ich, müssen wir die Krise von hinten denken. Also was ist denn eigentlich unsere Vorstellung darüber, wie das mittelfristig weitergeht? Ich denke, unsere Vorstellung ist, dass die Währungsunion erhalten bleibt und dass alle Länder dabei bleiben. Und die Staaten, die Regierungen dürfen dieses Problem nicht an die EZB abschieben. Die ist damit überfordert, sondern die Regierungen müssen sich darüber unterhalten, wie kriegen wir das hin, dass die Währungsunion erhalten bleibt und dass die Staaten in der Währungsunion vernünftig wirtschaften können.
Das heißt dann doch drastische Sparprogramme und südeuropäische Länder, die in Schwierigkeiten geraten.
Drastische Sparprogramme sind eine Möglichkeit. Nochmal, in Zeiten hoher Inflation ist es auch nicht sinnvoll, die Staatsausgaben schuldenfinanziert immer mehr auszudehnen, sondern da ist es sinnvoll zu sparen. Die Frage ist, wo? Also Ausgaben zu kürzen, sich weniger zu verschulden. Die Frage ist, wie bekommt man das so hin, dass es keine sozialen Verwerfungen gibt? Wie bekommt man das so hin, dass wichtige Investitionen, alles, was das Angebot stärkt, erhalten bleiben? Die Lösung kann auch darin liegen, dass man Lasten umverteilt. Das ist ja schon geschehen mit dem Fonds Next Generation EU. Vielleicht muss man das auch noch mal ausdehnen. Aber das ist eben genau die Frage. Will man diese Umverteilung ausdehnen? Das ist eine politische Frage, die Regierungen entscheiden müssen. Da müssen auch die Parlamente mitreden. Es bringt nichts, das abzuschieben und zu verstecken in der EZB.
Ja, und da wird es sicherlich keine Einigkeit in Europa geben. Also was ist sozusagen aus Ihrer Sicht das wahrscheinlichste Szenario für diese ganze Euro-Krisen-Problematik für die nächsten drei Jahre?
Ja, das wird meines Erachtens so laufen, dass man es leider tatsächlich an die EZB abschiebt. Die EZB wird ihr Portfolio umstrukturieren. Es wird dann wieder Prozesse geben von dem Bundesverfassungsgericht. Ich weiß nicht, ob das Bundesverfassungsgericht da nochmal den Europäischen Gerichtshof anruft. Es kann sogar so ausgehen, dass der Bundesbank verboten wird, sich an diesen Transaktionen zu beteiligen. Die werden diese Transaktionen aber nicht stoppen. Die Konflikte werden zunehmen. Deshalb denke ich, es wäre eigentlich wünschenswert, wenn man offener mit dieser Frage umgeht und wenn die Regierungen sich offener damit beschäftigen. Denn nochmal vom Ergebnis her genannt, wir wollen eine stabile Währungsunion, gerade in dieser Zeit der Bedrohung von außen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.
Dürfen wir uns in Europa nicht auseinander dividieren lassen.
Eine der Lösungen, Sie haben es eben kurz angesprochen, ist natürlich die Frage, wo kommt das Wachstum in Zukunft her? Wir haben anfangs gesprochen über die nächsten Monate. Ihren Prognosen nach wird es ja bisher kein Stagflationsszenario geben, also hohe Inflation, stagnierende Wirtschaft. Die Frage ist aber dann doch, wie kann so ein Wachstumsprogramm aussehen? Wie kann eine Wirtschaftspolitik für Europa aussehen, die dem ganzen Kontinent hilft, doch wieder stärker zu wachsen? Weil das ja am Ende die einzige wirkliche Lösung ist für das Problem.
Also ich würde schon sagen, wir sind in einer Stagflation. Das sagen auch unsere Prognosen. Es ist richtig, es ist nicht Stagnation im Sinne von Nullwachstum. Das hat aber nur damit zu tun, dass wir eben aus diesem tiefen Loch kommen. Aber wir haben sinkende Wachstumsraten und steigende Inflation. Also nicht Inflation als Folge eines Booms, sondern eben sinkende Wachstumsrate und steigende Preise, und daraus folgt eigentlich der Auftrag. Es ist tatsächlich eine Politik, die die Angebotsbedingungen stärkt. Mhm. Europa muss Güterangebot stärken, und das bedeutet Produktivität erhöhen, Leistungsbereitschaft erhöhen, Beschäftigung erhöhen. Und das heißt dann weiter, dass man sich eben um den Arbeitsmarkt kümmert. Das heißt aber auch, dass man sehr darauf achtet, dass der Einsatz der Ressourcen, die wir haben, dass der effizient ist. Wenn wir etwa an den Green Deal denken, das ist ja Europas großes Transformationsprogramm, da wird es nun immer wichtiger, dass wir das auf effiziente Weise tun. Das heißt, auch stärker Marktmechanismen kombinieren mit den Umweltzielen, also eher das ETS ausweiten als direkte planwirtschaftliche regulatorische Eingriffe wie Verbrenner verbieten. Das ist nicht der richtige Weg, sondern stärker marktwirtschaftliche Mechanismen nutzen, denn es kommt wirklich darauf an, dass wir unsere Ressourcen klug einsetzen.
Und was wäre dann so die 3-4 wichtigsten Punkte, die jetzt alle Regierungen angehen müssten?
Ich denke, die Punkte sind eine gemeinsame Energiepolitik, eine europäische Energiepolitik mit einer vernünftigen Strategie. Wir brauchen eine Neuorientierung unserer Außenhandelspolitik. Wir müssen etwas strategischer denken, aber nicht den Fehler machen, die Globalisierung zu untergraben. Wir haben teilweise Länder in Europa, die sehr stark betonen, dass wieder zu Hause produziert werden soll. Es gibt dafür Studien am IFO, die zeigen, dass die Kosten in Termini Wachstum und Wohlstand dieses Nachhauseholen von Produktion gewaltig sind, weil wir bestimmte Dinge einfach schlechter produzieren können als andere Länder. Wir müssen...
Das heißt Handelsabkommen und so weiter.
Genau, Handelsabkommen, Analyse, systematische Analyse kritischer Abhängigkeiten, nicht auf Einzelprodukte, Einzelprobleme konzentrieren, zum Beispiel die Halbleiter. Wir können nicht in allen kritischen Bereichen so hohe Subventionen zahlen, wie wir es derzeit bei den Halbleitern tun. Wir müssen unsere Rüstungsindustrie stärker integrieren. Wir müssen wegkommen von nationalen Egoismen in der Rüstung, sondern wir brauchen eine schlagkräftige europäische Rüstungsindustrie und auch eine Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik. Wir müssen besser zusammenarbeiten im Bereich der Cybersicherheit, der digitalen Infrastrukturen. Wir haben immer noch Schwächen bei grenzüberschreitenden Infrastrukturen. Wir haben es verpasst, bei Next Generation EU einen Schwerpunkt zu legen auf grenzüberschreitende Investitionen. Das ist eigentlich ein unerhörter Vorgang, dass wir einen so großen europäischen Fonds auflegen, ohne die Staaten zu verpflichten, einen Schwerpunkt zu legen auf grenzüberschreitende Infrastrukturen. Stattdessen werden jetzt viele Dinge finanziert, die ohnehin stattgefunden hätten. Wir müssen besser werden, die europäischen Potenziale zu nutzen und nicht zuletzt weiter daran arbeiten, den Binnenmarkt zu vertiefen. Mhm. Unternehmen, gerade junge Unternehmen, sagen immer noch, es ist nicht einfach zu skalieren, weil es immer noch zu viele Hindernisse gibt an der Grenze. Also Europa hat eine Menge zu tun.
Lassen Sie mich noch eine kurze Nachfrage zu der, weil Sie die Chip-Milliarden angesprochen hatten, die in den Aufbau einer europäischen Chip-Industrie fließen. Ja, wie sieht denn dann eine Wirtschaftspolitik aus, die dabei hilft, wirklich Hightech-Felder hier anzusiedeln, die man dringend braucht, die Unternehmen brauchen? Wir haben es gesehen, Automobilindustrie steht still über Wochen, Monate, teils die Werke, weil die Chips fehlen. Was ist dann die Alternative dazu?
Also man muss unterscheiden zwischen Technologieförderung und strategischer Außenpolitik, also Sicherung von kritischer Beschaffung. Engpässe zu vermeiden ist erstmal eine Aufgabe der Unternehmen selbst. Also die Unternehmen selbst müssen darauf achten. Dann gibt es aber systemische Probleme, die entstehen können. Die liegen teilweise bei Halbleitern vor, aber es gibt viele Leute, die sagen, wir brauchen nicht die allerkleinsten und modernsten Halbleiter, weil wir hier nun mal keine Mobiltelefone bauen in Europa, sondern Maschinen, die etwas, auch viele Halbleiter brauchen, aber etwas größere. Das heißt, mehr auf Marktmechanismen setzen. Man kann durchaus auch subventionieren. Wir müssen uns nur überlegen, wie sieht eigentlich das Gesamtbild aus? Also eine Politik, die sich allein auf die Halbleiter konzentriert, ist unzureichend, denn vielleicht fehlen beim nächsten Mal ganz andere Dinge als diese Halbleiter. Das heißt, wir brauchen eine ganzheitliche Analyse der Außenhandelspolitik, müssen dann überlegen, was sind denn kritische Abhängigkeiten und wo ist es nicht so wild. Und dann müssen wir uns so aufstellen, dass das Gesamtsystem funktioniert, statt jetzt Modethemen herauszugreifen wie diese Halbleiter.
Ein anderes Modethema ist ja gerade die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke. Sie haben sich dafür ausgesprochen. Glauben Sie, dass es überhaupt realistisch ist in Deutschland im aktuellen politischen Klima mit der Bundesregierung?
Ich habe den Eindruck, dass es keine politische Unterstützung mehr gibt, keine Lobby mehr für Atomkraft, auch nicht seitens der Betreiber. Die Betreiber haben klar gesagt, sie können das organisieren. Das ist aufwendig. Je länger man wartet, desto schwieriger wird es. Und wenn man noch ein bisschen warten, dann geht es überhaupt nicht. Mhm. Ich denke, es ist ein Versäumnis der Politik, dass man hier es nicht geschafft hat, sehr schnell zu entscheiden, wir lassen das ein paar Jahre länger laufen. Deswegen haben wir jetzt höhere Strompreise. Und einfach mehr Unsicherheit. Also es ist eine Option in dieser Situation, in dieser hochunsicheren Situation aus der Hand zu geben, halte ich für leichtfertig. Aber ich fürchte, es wird so kommen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Unsere europäischen Nachbarn sehen das mit Entsetzen, verstehen das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich sehe nur und erlebe, dass es keine Unterstützung mehr dafür gibt. Die Betreiber wissen, Atomenergie ist unpopulär in Deutschland und die haben keine Lust, sich diesen Ärger aufzuladen. Mhm. Und in der Politik haben wir teilweise ideologische Ablehnung und es wird auch so die Notwendigkeit nicht gesehen. Deshalb sagt man schmeißt die Kohlekraftwerke wieder an. Ich hoffe mal, dass das reicht, denn vielleicht reicht es nicht und dann haben wir ein großes Problem.
Wir haben die großen Probleme jedenfalls der aktuellen Wirtschaftspolitik alle besprochen, insbesondere mit Hinblick auf Europa. Zum Abschluss als letzte Frage, und ich weiß, Ökonomen sind keine Orakel, aber sie arbeiten mit Szenarien. Also lassen Sie uns mal einen Versuch starten. Und zwar lassen Sie uns zum Abschluss vorstellen, wir wachen an einem sonnigen Morgen im Jahr 2027 auf. Was ist das dann für eine Welt, auf die wir schauen? Was ist das dann für ein Land, wenn es so weiterläuft wie bisher? Was führen wir dann für ein Gespräch?
Ich denke, wir werden darüber sprechen, dass die Lieferprobleme, die wir im Moment haben, überwunden sind, dass die Preise hoch sind, aber dass wir nicht mehr diese Knappheiten, diese Rationierungen haben. Ich denke, wir werden darüber reden, dass die Transformation in Richtung grüner Technologien, die Transformation in Richtung Dekarbonisierung unterwegs ist. Vielleicht werden wir ein bisschen enttäuscht sein, dass es nicht so schnell ging, wie man gehofft hat. Ich fürchte, wir werden darüber reden, dass der Lebensstandard stagniert ist in diesen Jahren. Ich glaube nicht, dass er einbrechen wird, aber ich denke, wir werden Probleme haben, den Lebensstandard, den Wohlstand weiter zu steigern. Damit kann man umgehen. Es wird vorangehen, aber ich fürchte, wie üblich, in kleinen Schritten und für viele enttäuschend langsam. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist auch kein Grund für Panik. Also der Weltuntergang wird auch nicht kommen.
Und Europa wird so weiterlaufen?
Europa wird sich durchwursteln.
Das ist nicht direkt optimistisch, ist es aber auch nicht direkt pessimistisch. Ich glaube, das halten wir an dieser Stelle mal fest. Ich hoffe, dass wir nicht erst im Jahr 2027 wieder sprechen. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und auf ganz bald.
Ich danke Ihnen. Auf bald. Tschüss, Herr Mattes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können uns aber auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann habe ich noch ein Vorteilsangebot für Sie. Damit erhalten Sie Zugriff auf alle Handelsblattartikel und Recherchen und können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch mal nach unter handelsblatt.com/mehrwirtschaft. Details finden Sie auch dazu in den Shownotes. Und wenn Sie wollen, hören Sie gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und eine informative Zeit. Ihre Larissa Holzki.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.